طيب، es gibt es eine dritte Form von Furcht, Al-Khashya. Und was ist die Khashya? Khashya, liebe Geschwister, entweder ist es das gleiche wie die anderen beiden, aber im Koran al-Karim gibt es eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala darauf hinweist, dass diese Khashya etwas Besonderes, eine besondere Form der Furcht ist. Denn Allah sagte, sinngemäß übersetzt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Gelehrten sind die Einzigen, oder besonders die Gelehrten sind diejenigen von Allahs Dienern, die Allah fürchten. Und aus dieser Aya, liebe Geschwister, lernen wir, dass die Khashya eine spezielle Furcht ist, und zwar, und dass sie den Gelehrten zugeschrieben wird. Warum ist sie deswegen eine spezielle Furcht? Was ist die Eigenschaft der Gelehrten im Gegensatz zu den Nichtgelehrten? Die Gelehrten sind diejenigen, die sich über Allah auskennen. Die Gelehrten sind diejenigen, die die Religion Allahs kennen. Die Gelehrten sind diejenigen, die das Wissen, was sie haben, umsetzen. Das ist der wahre Gelehrte. Der wahre Gelehrte ist derjenige, der über Allah Bescheid weiß, subhanahu wa ta'ala, und das umsetzt, was er über Allah weiß. Wenn er hört, dass Allah alles sehen kann, dann er hält sich niemals an einem Ort auf, an dem Allah ihn nicht sehen möchte. Wenn er hört, dass Allah alles hören kann, er wird niemals über einen Muslim etwas Schlechtes sagen. Wenn er hört, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in seinem Herzen ist, er wird niemals etwas Schlechtes über einen Muslim denken. Und so weiter und so fort. Das ist der wahre Gelehrte, der das umsetzt. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass das Wort Khashya bedeutet, Allah aufgrund von Wissen zu fürchten. Dass man, ihr wisst, man kann jemanden fürchten, aufgrund, weil man diese Person nicht kennt. Eine Sache nicht zu kennen, ist Grund dafür, Angst vor dieser Sache zu haben. Aber wenn du Allah subhanahu wa ta'ala kennst und ihn fürchtest aufgrund des Wissens, das du um seinen Namen und seine Eigenschaften hast, subhanahu wa ta'ala, dann ist es diese Form von Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und das ist eine Form von Khashya. Oder das ist das, was wir als Khashya bezeichnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Ayah, die ich vorher erwähnt habe, ist Surat Fatir 28. Surat Fatir, Surat 35, Vers 28. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Und damit sind nicht die Chemikalier, Chemiegelehrten gemeint und auch nicht die Biologen gemeint, sondern sind diejenigen Gelehrten gemeint, deren Wissen sie dazu bringt, Allah zu fürchten. Deren Wissen sie dazu bringt, Allahs Anordnungen umzusetzen und seinen Sünden aus dem Weg zu gehen. Tayyib. Kommen wir zur nächsten Ibadah. Alles Ibadat im Herzen. Inabah. Inabah übersetzen wir hier mit Zuwendung. Was ist damit gemeint? Lesen wir die Ayah in Surat Az-Zumar, Surah 39, Vers 54, dort heißt es sinngemäß übersetzt, und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Inaba ist ein anderer Begriff für Tauba. Inaba ist ein anderer Begriff für Tauba. Und deswegen verstehen wir unter Inaba die Zuwendung, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, in Reue aufgrund der Sünden, die wir begangen haben. Oder, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, indem wir seine Anordnungen umsetzen. Denn derjenige, der Tauba macht, letztendlich, was will er sagen? Er sagt, oh Allah, ich bereue das, was ich gemacht habe, und ab jetzt unterlasse ich meine Sünde und versuche in der Zukunft, deine Anordnungen umzusetzen. Okay? Deswegen ist es eine Form oder ein anderer Begriff letztendlich für den Begriff der Tauba. Tauba, wie gesagt, bedeutet sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden, ihm die Sünde zu unterlassen und vor sich vorzunehmen, die Sünde, die man begangen hat, nicht mehr zu tun. Wer das macht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Isti'ana. Isti'ana, wir sagen im Surat al-Fatiha, إياك نعبد وإياك نستعين. Nasta'in heißt, wir bitten dich um Hilfe. Al-Aun auf Arabisch ist die Hilfe. Isti'ana ist ebenfalls eine Ibadah. Und im Hadith heißt es, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Der Prophet Sassam hat Abdullah ibn Abbas, als er noch ein Kind war, diese wertvolle Nasiha gegeben, dass er ihm gesagt hat, wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann wende dich erstmal an Allah. Dann bitte Allah Azza wa Jal erstmal um Hilfe. Und wir haben ja auch gesagt, dass nach einem Tafsir eine Aussage unter Tafsir gesagt war, dass als Yusuf alayhi salatu wassalam den Traum gedeutet hatte für die beiden Leute, die mit ihm zusammen im Gefängnis waren, dann hat er dem einen von beiden gesagt, dass er sich an den König wenden soll und ihn daran erinnern soll, da gibt es jemanden im Gefängnis, der ist ein rechtschaffener Mensch, Yusuf, ein Prophet und so weiter, dass er eben aus dem Gefängnis rausbringt. Und nach einem Tafsir heißt es, dass Yusuf vergessen hatte, seinen Herrn subhanahu wa ta'ala zu erwähnen als erstes, und deswegen فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, deswegen blieb er im Gefängnis noch eine weitere Anzahl von einigen Jahren. Isti'ana. Was verstehen wir unter der Isti'ana? Es gibt verschiedene Fälle. Erster Fall, du bittest jemandem um etwas, wozu nur Allah imstande ist. Das ist zweifellos eine Ibadah und darf nur an Allah Azza wa Jal gerichtet werden. Und darunter verstehen wir zum Beispiel, du bittest Allah um Hilfe, dass er dich recht leitet, zum Beispiel. Das heißt, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. O Allah, hilf mir, indem du mich auf den rechten Weg leitest. O Allah, hilf mir, indem du mir die Kraft gibst, deine Prüfungen, die du mir auferlegst, zu bestehen. O Allah, hilf mir, die Wahrheit als Wahrheit zu erkennen und die Falschheit als Falschheit zu erkennen. O Allah, hilf mir, gib mir die Kraft, den Monat Ramadan zu fasten. O Allah, hilf mir dabei, gesund zu bleiben. Das sind alles Dinge, zu denen nur Allah also imstande ist. Und wer sowas macht, der hat Tawhid, weil er glaubt, dass diese Eigenschaften nur Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Umgekehrt, wenn jemand sagt, oh so und so, wendet sich an jemand anderes außer Allah, wer auch immer, und sagt, oh du so und so, schenke mir Gesundheit. Dann automatisch diese Person, sie hat das nur gesagt, weil sie davon überzeugt ist, dass diese andere Person sie hören kann. Und das ist eine Eigenschaft Allahs. Weil kein Mensch kann einen hören überall, wo, egal wo man ist, ob man laut oder leise spricht, außer Allah Azza wa Jalla. Es gibt keinen Menschen, der es kann. Tayyib. Und auch, was verbindet die Person? Die verbindet damit den Glauben, dass diese Person dazu imstande ist, diese Fähigkeit hat, diese Macht besitzt, die nur Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Auch das ist eine Eigenschaft, die nur Allah gebührt. Seht ihr, wie eine Person, die Dua macht zu anderen außer Allah, ein Mushrik ist, weil diese Person schreibt dieser anderen Person Eigenschaften zu, die nur Allah subhanahu wa ta'ala haben kann. Okay. Der zweite Fall, du bittest jemanden um etwas, wozu ein Geschöpf auch imstande ist. Wozu auch ein Geschöpf imstande ist. Das ist zweifellos erlaubt. Und deswegen kam einmal ein Mann vor der Schlacht von Badr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam von Götzendienern, und er bat den Propheten darum mitzukämpfen zu dürfen bei der Schlacht, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kehre zurück, denn wir suchen keine Hilfe bei einem Götzendiener. Und die umgekehrte Schlussfolgerung ist, wenn du ein Muslim wärst, dann würden wir dich akzeptieren und deine Hilfesuche annehmen, indem wir dich mitkämpfen lassen. Und deswegen später, als er dann den Islam angenommen hat, beim dritten Mal, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn, mitmachen lassen. Es gibt auch viele Beweise dafür, dass diese Art von Hilfesuchen, wenn es darum geht, dass das Geschöpf dazu imstande ist, eine erlaubte Art ist, zweifellos. طيب، dann sagt der Autor, رحمه الله تعالى, استغاثة. Entschuldigung, Isti'ada. Isti'ada. Isti'ada bedeutet, oder Ta'awud auf Arabisch bedeutet, um Zuflucht suchen. Und man meint damit den Ausdruck meistens A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bevor man Koran liest. Aber allgemein darf man, eine Form von Ibadah ist, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht sucht. Das macht A'udhu billah. A'udhu billah heißt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Ist eine Art Hilfe suchen, eine spezielle Art von Hilfe zu suchen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Surat An-Nas und Surat Al-Falaq herabgesandt, weil er uns dabei gebracht hat, wie man bei Allah azza wa jalla um Hilfe sucht, beziehungsweise um Zuflucht sucht. Und das ist eine Art Schutz zu suchen vor Unheil. Also unter Isti'ada verstehen wir das Zuflucht suchen oder Schutz suchen vor Unheil. Also nicht eine allgemeine Form von Hilfe suchen, sondern spezielle Hilfe. Vor was? Vor Unheil. Deswegen ist auch eine Sunnah, dass man zum Beispiel sagt, A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Und hier lernen wir auch gleichzeitig, dass der Mensch Zuflucht suchen darf bei Allah Azza wa Jal, aber auch bei einer Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn die Eigenschaften sie gehören zu ihm subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, A'udhu bi wajhik. A'udhu bi wajhik, das heißt, ich suche Zuflucht bei deinem Angesicht. Ich suche Zuflucht bei deinem Angesicht. Und das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, an die Ahl Sunnah und Jama'a fest glaubt. Und die Ahl Sunnah und Jama'a, sie glaubt an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat an Eigenschaften. Nur, dass wir sagen, die Art und Weise, das heißt die Beschaffenheit dieser Eigenschaft, Allahu A'lam. Niemand kennt sie außer Allah. Genauso wie wir nicht wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, genauso wissen wir nicht, wie seine Hände und wie sein Angesicht aussieht. Das ist genau das Gleiche. Das Gleiche, wir sagen in Bezug auf die Eigenschaften, genau das Gleiche, was wir sagen in Bezug auf die Eigenschaften des Wesens, und umgekehrt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, A'udhu bi ridaka min sakhatik. Ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn. Subhanallah, es gibt niemanden, bei dem man Zuflucht sucht vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen Allah sagt subhanahu wa ta'ala, bringt uns bei, dass in Surat Al-Imran und der Prophet hier sallallahu alaihi wasallam, A'udhu bi ridaka min sakhatik, ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn. Denn wenn du von Allah fliehen willst, wo willst du hin? Du fliehst von Allah zu Allah Azza wa Jalla. Und dann sagt er, A'udhu bi kalimatillah tammat min sharri ma khalaq. Das ist auch ein Dua. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen. Denn das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs Azza wa Jalla. Deswegen darf man Zuflucht suchen bei diesen Worten Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, das ist so viel zu dem Begriff der Isti'adah. Und natürlich auch hier gilt wieder parallel das Gleiche, wer Schutz sucht vor Unheil bei einem Menschen, wenn er dazu imstande ist, wie zum Beispiel eine Person, die ist auf der Flucht und sie klopft bei einer Tür und sagt, ich suche Zuflucht bei dir vor jemandem, der mich verfolgt, dann diese Sache ist eine erlaubte Form der Zufluchtsuche, erlaubte Form der Isti'adah, denn dazu ist der andere Mensch ja auch imstande. Aber wenn er sagt, ich suche Zuflucht bei Iblis, wal'iyadhu billah, oder ich suche Zuflucht bei den Djinn vor irgendjemanden, oder ich suche Zuflucht bei den Engeln vor das und das, das wäre eine fatale und gefährliche Form von Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Tayyib, dann gehen wir zur nächsten Ibadah über. Istighatha. Istighatha, liebe Geschwister, ist auch eine Form von Isti'ana. Istighatha ist auch eine Form von um Hilfe suchen, aber hier geht es um eine Notsituation. Es geht hier um einen Notfall. Es geht hier um Errettung. Und zwar sagte, Istighatha heißt also, um Errettung zu flehen. Um Errettung zu flehen. Also das ist schon die höchste Stufe von einer Notsituation, bei der wie eine Person, die wie gesagt auf dem Schiff ist und die das Meer schlägt Wogen und der Mensch hat Angst zu ertrinken und er hat keine andere Möglichkeit mehr, als sich an Allah subhanahu wa ta'ala zu wenden, dass er das Meer wieder beruhigen soll, subhanahu wa ta'ala. Und das nennt man Istighatha. Das heißt, und das kommt vom Wort Rauth, und Al-Rauth ist eben die Errettung. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anflehtet. Da erhörte er euch, also Allah liebt es, sonst hätte er das Gebet nicht erhört. Ich werde euch mit 1000 von den Engeln beschützen, unterstützen, untereinander reitend. Und diese Sache war in Surat Al-Anfal, das ist Surat Al-Anfal, geht um die Schlacht von Badr. Tayyib. Geht um die Schlacht von Badr. Das so viel zu der Istighatha. Wir haben gesagt, also um Errettung flehen in einem Notfall. Und wer heißt es, dort haben, liebe Geschwister, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Armee auf ungefähr mit 300 Leuten, gut 300 Leuten, auf eine Armee von 1000 Leuten getroffen. Das heißt, die dreifache Menge war vor ihm. Wer kann sie erretten in diesem Fall, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und es gibt in einem Hadith in Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala eine Überlieferung, in der es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr sagte und zu Umar, mit einem von euch beiden ist Jibril und mit dem anderen von euch beiden ist Mikael und Israfil alaihissalam ist ebenfalls anwesend bei dieser Schlacht. Das ist eine Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala aus dieser Situation, zu der nur Allah azza wa jal imstande ist. Aber wenn man um Hilfe fleht und diese Sache dazu ist ein Mensch imstande, ist kein Problem. Auch dieser Begriff Istighatha ist also nicht nur reserviert in Bezug auf eine Ibadah für Allah. Wie es heißt in Surah Al-Qasas, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Surah Al-Qasas, Vers 15 heißt es, hier hört das Wort raus, فَاسْتَغَاثَهُ. فَاسْتَغَاثَهُ kommt von Istighatha. Kommt von diesem Begriff, den wir gerade eben gehört haben. Und gemeint ist, übersetzt, daraufhin hat ihn jemand aus seiner eigenen Sippe um Hilfe gebeten gegen seinen Feind. Und es geht ja um die Geschichte von Musa alayhi salatu wassalam, als er nach Ägypten kam, als er in Ägypten war und als er dort versehentlich einen Menschen getötet hatte. Da hat er nämlich zwei Leute gesehen, wie sie miteinander gekämpft haben. Der eine von ihnen hat ihm Hilfe gebeten und dann hat Musa geholfen, hat er dann versehentlich den getötet. Und dieses um Hilfe bitten heißt hier Istighatha. Und ich will nur damit sagen, dass dieser Begriff Istighatha kann verwendet werden in Form einer Ibadah nur für Allah Azza wa Jal oder auch in Form einer Bitte um Hilfe in einem Notfall, zu der auch ein Mensch imstande sein kann. Gehen wir rüber zur nächsten Ibadah. Al-Dhabh, die Opferung. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran Karim gesagt, und das sollte Ibrahim sagen, in Surat Al-An'am, Surah 6, Vers 162-163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben, alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Weltenbewohner. La Sharika, er hat keinen Teilhaber. Das heißt, ich mache ihn in diesen vier Dingen nicht zu einem Teilhaber, nicht zu einem Sharik. So ist es mir befohlen worden. وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ. Das heißt, Allah hat mir das so befohlen. Also es ist eine Form von Tawhid und eine Form von Ibadah, die nur Allah Azza wa Jal alleine gebührt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verflucht jeden Menschen, der schlachtet für jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal. Aber das Schlachten ist von unterschiedlicher Art. Nicht jeder, der schlachtet, macht dies als eine Annäherung zu Allah Azza wa Jal. Nicht jeder, der schlachtet, macht dies als eine Form von Ibadah. Manche wollen schlachten, um zu essen einfach. Okay? Deswegen, wir sagen, wenn es beim Schlachten um die Verherrlichung der Person geht oder des Wesens geht, für die geschlachtet wird, dann ist es eine Form von Ibadah. Ich mache also, ich schlachte ein Tier, um die Zufriedenheit zu erlangen, um Belohnung zu erlangen im Jenseits, damit mir Sünden vergeben werden. Diese Sache gehört nur Allah Azza wa Jal. Und trachten nach seiner Zufriedenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich ins Paradies eingehen lässt. Dass ich Hasanat bekomme, gute Taten mir gut geschrieben werden und so weiter. Das ist eine Sache, die gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Oder zum Beispiel, ich schlachte, um eine Pflicht zu erfüllen, wajib. Wann? Ja, zum Beispiel habe ich mir ein Schlachten selbst auferlegt. Oder nach manchen Gelehrten ist das Schlachten am Eidtag eine Pflicht. Und so weiter. Dann diese Sache, wenn ich sie mache, das darf nur für Allah gemacht werden, weil es ja Wajib ist, Pflicht ist. Dann darf es nur für Allah alleine gemacht werden. Aber eine zweite Form ist, wenn ich das für Gäste mache. Ich bekomme Gäste, ich brauche etwas zu essen und so schlachte ich das Tier, natürlich immer im Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala, und dieses Tier schlachte ich, damit mein Gast etwas zu essen hat. Ist kein Problem. Und wenn ich das auch noch mache, damit Allah mit mir zufrieden ist, weil das Schlachten für einen, das gute Bewirten eines Gastes, ist zweifellos, gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, vielmehr gehört zur Sunna von Ibrahim alaihi salatu wa sallam. Genauso zum Genießen, zum Essen. Ich liebe zum Beispiel ein bestimmtes Fleisch zu essen, meinetwegen Hirsch oder Gazelle oder Schaf oder was weiß ich. Dann ich schlachte dieses Tier, um dieses Fleisch zu essen im Namen Allahs. Auch diese Sache ist zweifellos eine erlaubte Angelegenheit. Da können wir nächste Ibadah, An-Nazr. An-Nazr, liebe Geschwister, bedeutet Gelübde übersetzt. Und Gelübde, An-Nazr kann eine Form von Ibadah ebenfalls sein. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Insan, in der 7. Aya, Surah 76, Vers 7, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُمْ مُسْتَطِيرًا. Sie erfüllen das Gelübde. Allah beschreibt die gläubigen Menschen. Er sagt, sie erfüllen das Gelübde. Das heißt, er beschreibt sie als gläubige Menschen mit dieser Eigenschaft. Das heißt also eine Eigenschaft, die Allah in ihnen liebt. Das hat er sie nicht erwähnt. Und sie fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Also die Fürcht, die Al-Khauf, das heißt, darüber haben wir schon gesprochen. Aber es geht hier um das Wort Gelübde. Um das An-Nadr. An-Nadr, liebe Geschwister, bedeutet, sich etwas aufzuerlegen, was der Gesetzgeber einem nicht auferlegt hat. Okay? Nadr bedeutet, dass ich mir etwas auferlege, dass ich mir etwas zur Pflicht mache, was Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht zur Pflicht gemacht hat. Zum Beispiel, wenn eine Person sagt, ich verspreche Allah, dieses Jahr Hajj zu machen. Das ist Nadr. Was ist das Urteil darüber? Er muss diesen Nadr ausführen. Jemand sagt, ich verspreche Allah, einen Monat zu fasten. Er muss dieses Nadr ausführen. Jemand sagt, ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mir ein Kind schenkt, dass ich ein Jahr lang faste. Er muss diesen Nadr ausführen. Ja? Und das natürlich, sofern es eine Ta'a ist, das heißt, sofern es etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat zu machen. Ansonsten, wenn es um Dinge geht, die verboten sind, dann natürlich gilt das nicht. Also eine Person, sie sagt, eine Frau zum Beispiel sagt, ich verspreche Allah, ich werde meine Eltern besuchen, werde zu ihnen reisen, auch wenn mein Mann nicht mitkommt. Das heißt auch ohne Mahram. Wir sagen, das ist Haram für dich, das darfst du gar nicht erst ausführen. Und wann man dafür Kafara machen muss, Sühne machen, wann nicht, das ist ein Thema, das die Fuqaha behandeln. Wir sind jetzt hier im Bereich der Aqida. Also, wenn man also, zum Beispiel kann man ein Nadr, haben wir Beispiel, wenn also man als Nadr eine Ibadah macht, dann nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das ist eine eindeutige Sache. Das heißt, wenn ich sage Nadr fasten oder Nadr zu, beten, dann sind das Dinge, die nur für Allah gelten und so dürfen sie auch nur für, darf diese Form von Nadr nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine gemacht werden. Und so weiter und so fort. Das waren jetzt verschiedene Formen der Ibadat. Und so viel hat der Autor uns mitgeteilt, möge Allah ihn belohnen, über die erste Grundlage, und zwar Ma'rifatullah, die Kenntnis um Allah subhanahu wa ta'ala. Wir gehen jetzt weiter, inshallah, da nutzen die Zeit aus, um über den nächsten Teil zu sprechen. Und zwar über die zweite Grundlage, und zwar die Erkenntnis der Religion des Islams mit ihren Beweisen, mit seinen Beweisen. Und zwar geht es um Ma'rifatul Islam bi adillatihi. Der Autor sagt, gemeint ist die Ergebenheit Allahs durch den Tawhid und die Unterwerfung Allahs durch seine Gehorsamkeit und die Lossagung vom Polytheismus und seinen Anhängern. Das war die Definition von Islam. Also wenn jemand sich fragt, was bedeutet Islam, dann kannst du ihm antworten, es bedeutet, sich Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tawhid mit dem islamischen Monotheismus zu unterwerfen und oder sich ihm zu ergeben. Sich Allah subhanahu wa ta'ala durch Gehorsamkeit ihm gegenüber, Ta'a, zu unterwerfen und dass man sich lossagt vom Schirk und seinen Anhängern. Das ist eine Form der Definition von Islam und natürlich kann man das auch anders formulieren, das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, wir wollen verstehen, was letztendlich von uns verlangt ist. Erstens, dass wir uns Allah Azza wa Jal durch den Tawhid ergeben. Und das schließt jede Form von Schirk aus, egal ob sie Dreifaltigkeit genannt wird oder ob sie anders genannt wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird alleine angebetet und ihm gebühren seine Eigenschaften ganz alleine und seine Namen auf die vollkommen schönste Art und Weise, wie wir bereits darüber gesprochen haben. Wichtig ist für uns durch diesen Satz, wenn du Muslim sein willst, hast du dich Allah zu ergeben, so wie Allah es will und nicht so wie du es willst. Deswegen, du ergibst dich Allah mit dem Tawhid, das heißt auf eine Art und Weise, wie Allah es will. Tawhid, haben wir gesagt, bedeutet etwas zu einem machen, gemeint ist Allah subhanahu wa ta'ala an ihn als einen einzigen Gott, Ilah und Rabb zu glauben und ihm auch seine Namen und Eigenschaften zuzuschreiben, die ihm gehören. Die Gehorsam Allahs durch seine, Entschuldigung, die Unterwerfung an Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Gehorsamkeit, durch seine Ta'a, das bedeutet, dass wir das machen, was Allah von uns verlangt hat und den Verboten aus dem Weg gehen. Nicht, weil Allah das braucht, nicht, weil für Allah dadurch einen Gefallen tun, sondern Allah, der uns erschaffen hat, der weiß, dass unser Körper funktioniert nur, wenn wir essen, wir trinken, hat uns Essen und Trinken gegeben. Genau sagt er zu dir, die Seele, die du nicht sehen kannst, sie funktioniert auch nur, indem du La ilaha illallah umsetzt. Indem du diese Verbote unterlässt, indem du diese gute Taten umsetzt. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns letztendlich verlangt hat, weil das zu unserem eigenen Heil und zu unserem eigenen Wohl ist. Und als drittes, du kannst kein Muslim sein, ohne dass du dich lossagst vom Schirk. Weil Schirk ist genau das Gegenteil vom Tawhid. Also musst du sagen, ich bin frei vom Schirk, ich möchte mit Schirk nichts zu tun haben und darfst auch nichts umsetzen, was Schirk ist, weder in deinen Aussagen, noch in deinen Taten, noch in deinem Herzen, sollst du jemanden anderes vergöttern, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso mit seinen Anhängern, dass man sich von den Anhängern des Schirk lossagt, darüber haben wir bereits ausführlich gesprochen, als wir über die Loyalität zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, dass die islamische Religion aus drei Stufen besteht, der Islam, der Iman und der Ihsan. Wir alle kennen den berühmten Hadith von Jibril alayhi salatu wassalam, über den wir später inshallah ta'ala ausführlich sprechen werden, aber hier geht es darum, dass jede Stufe der Religion, Islam, Iman, Ihsan, hat bestimmte Bauteile, aus der sie besteht. Was bedeutet das Ganze? Die Begriffe Islam und Iman, das sind zwei Begriffe, liebe Geschwister, die manchmal genau das Gleiche bedeuten und manchmal unterschiedliche Bedeutungen haben. Wenn ich dich frage allgemein, ein Muslim, ist es vorstellbar, dass ein Muslim nicht an Allah glaubt? Ist nicht vorstellbar. Tayyib, aber im Islam, in den fünf Säulen des Islam, kommt nicht der Glaube an Allah vor. Da kommt das Glaubensbekenntnis vor, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt, außer Allah und so weiter und so fort. Ja. Aber da kommt auch nicht vor der Glaube an die Engel, da kommt nicht vor der Glaube an die Bücher und so weiter und so fort. Das, aber trotzdem ist es nicht vorstellbar, dass ein Muslim Muslim ist, ohne dass er an den Koran glaubt. Deswegen, wenn ich dich auf Anhieb fragen würde, was ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Gläubigen, wir sagen, es ist gleich. Und du hast auch recht, je nachdem, wie du es eben meinst. Und wir müssen eben lernen, dass diese Begriffe im Koran und der Sunna manchmal als Synonyme vorkommen. Das heißt, sie haben die gleiche Bedeutung. Aber manchmal kommen sie auch als Worte vor, die nicht die gleiche Bedeutung haben. Die Gelehrten sagen, wenn die beiden Worte in unterschiedlichen Kontexten vorkommen, haben sie die gleiche Bedeutung. Mu'min, Muslim ist dann das Gleiche. Wenn die beiden Worte im gleichen Kontext vorkommen, im gleichen Satz, im gleichen Hadith, dann bedeuten sie nicht das Gleiche. Dann bedeutet Islam zum Beispiel die fünf Säulen, die Glaubensbekenntnisse, das Gebet, die Zakat, das Fasten, die Hajj und der Iman, der Glaube an Allah, die Engel, die Bücher, die Gesandten, den jüngsten Tag und die göttliche Vorherbestimmung, die sechs Säulen. Oder kann bedeuten, dass Islam geht es um die äußerlichen Taten, die man sieht, die offensichtlichen Taten, die man sehen und hören kann. Und Iman geht es um die Taten des Herzens. Und je nachdem, wie man es eben definiert, also je nachdem, wie es vorkommt, hat es unterschiedliche Bedeutungen. Hier in diesem Zusammenhang jetzt, wir reden von den drei Stufen der islamischen Religion und wir sagen Islam, Iman, Ihsan, dann natürlich, wir meinen damit unterschiedliche Stufen. Da meinen wir damit, Islam ist das, was du mindestens machen musst, um ein Muslim zu sein. Iman ist die Stufe darüber. Und Ihsan ist das sozusagen das Sahnehäufchen, damit du den Islam auf beste Art und Weise umgesetzt hast. Okay? Das wie gesagt, damit wir diese Begriffe nicht miteinander verwechseln und dass wir wissen, diese Begriffe kommen unterschiedlich vor. Die Säulen des Islam, das haben wir gerade eben gesagt, brauchen wir nicht noch einmal erwähnen, die fünf Säulen. Aber was auffällt bei den fünf Säulen ist, dass die erste Säule eigentlich zwei Säulen sind. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Das sind eigentlich wie zwei Säulen, aber sie sind als eine zusammengefasst und der Grund dafür ist natürlich klar, weil diese beiden Säulen voneinander praktisch nicht trennbar sind. Die praktische Umsetzung des Tawhid geht nur über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich kann nicht wissen, was Allah an Namen und Eigenschaften zusteht. Ich kann nicht wissen, wie Allah möchte, dass ich ihn anbete, wenn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir das nicht vorgemacht hat. Ich denke, die Sache ist eindeutig. Ansonsten die Säulen des Islam, denke ich, die Geschwister kennen das. Und der Beweis für das die Shahada, der Beweis für das Zeugnis, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Shahid Allahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah bezeugt in Wahrung der Gerechtigkeit, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Allah bezeugt das. Ihr wisst, bezeugen bedeutet, wie jemand, der anwesend ist bei einem Ereignis und mit eigenen Augen gesehen hat. So sicher ist er. Wenn du sagst, أشهد, bedeutet das, als würdest du mit eigenen Augen sehen, so sicher bist du dir von diesem Zeugnis. Denn ein Mensch sagt erst vor Gericht aus und bezeugt für oder gegen jemanden, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Und so sicher sollst du dir sein, wenn du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Zweifel haben hier keinen Platz. Allah bezeugt, subhanahu wa ta'ala, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Also Allah azza wa jal, bei seiner Größe, subhanahu wa ta'ala, bei seinem Überblick über seine Geschöpfe, Allah bei seinem Wissen, was er hat über alles, bei dem, was er alles sehen kann, er sagt dir, von all dem, was es gibt niemanden, der es wert ist, angebetet zu werden, außer ich. Ich bezeuge das, sagt er zu dir als Nummer 1. Ich bezeuge das. Dann sagt er ebenso die Engel. Die Engel, die Geschwister, haben eine Größe, die ist für uns unvorstellbar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns über manche von ihnen berichtet, unter anderem über Jibril alaihi wasallam, und das habt ihr selbst mitbekommen. Und die Anzahl der Engel ist eine Größe, die niemand kennt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es reicht für uns zu wissen, dass es keinen Platz gibt am Himmel, der so groß ist wie eine Handbreite, ohne dass es an ihm einen Engel gäbe, der nicht gerade betet, im Stehen oder im Rukur oder im Sujud ist. Und diese Engel alle, sie ebenfalls bezeugen, bei allem, was sie gesehen haben, der Schöpfung, es gibt niemanden, der anbeten würdig ist außer Allah. Allah sagt als drittes, die Gelehrten ebenfalls. Die Wissen besitzen, die Ilm besitzen. Sie alle bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Deswegen, die Frage an einen einfachen Menschen ist, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Möchtest du dieser Gruppe gehören, die von Allah angeführt wird, die, zu der die Engel gehören und zu der die Gelehrten gehören? Wer bleibt übrig? Die Leute, die keine Ahnung haben. Also entweder gehörst du zu der ersten Gruppe, oder du gehörst zu der zweiten Gruppe und es ist eine große Ehre, dass die Engel zusammen erwähnt werden mit Allah Azza wa Jal. und dass die Gelehrten erwähnt werden mit Allah subhanahu wa ta'ala und mit den Engeln zusammen. Die Bedeutung. Was ist die Bedeutung von La ilaha illallah? Die Bedeutung von La ilaha illallah ist eindeutig, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Wir übersetzen das mit, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber wenn wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, wie im Arabischen, das heißt La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist genau die perfekte Übersetzung dafür. Nur die Frage ist, gibt es wirklich keine Götter außer Allah? Dann im Koran al-Karim gibt es Hinweise darauf, dass es andere Götter gibt außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Nur wir sagen, es sind falsche Götter. Und deswegen heißt es in Surat Hud, in der 101. Ayah, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt. Als der Befehl deines Herrn kam, und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde. Also hier wird von Göttern gesprochen. Nur, was sind diese Götter? Die Steine, das Essen, was auch immer sie angebetet haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind falsche Götter, aber Gott, sprachlich gesehen, ist derjenige, den du vergötterst. Auf Arabisch, Al-Ilah, ist derjenige, Al-Ma'bud, ist derjenige, den du anbetest, den du vergötterst. Deswegen, es kann zu Recht sein, oder zu Unrecht. Deswegen ist die nicht die Übersetzung, sondern die Erklärung von La ilaha illallah, ist, dass es keinen Gott gibt, der zu Recht angebetet wird, oder keinen Gott gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt der Autor hier, diesen Satz, den ich gerade eben erwähnt habe, und wenn wir sagen, La ilaha, es gibt keinen, dann lehnen wir und negieren wir alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, und außer Allah ist dann die Bestätigung, und nur durch Negation und Bestätigung, nur durch diese beiden Säulen zusammen, kann der Islam eines Muslims existieren und korrekt sein. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel, sagt der Autor als vorletzte Ayah für uns heute, inshallah ta'ala. Er sagt, ein Beispiel dafür ist im Koran al-Karim, und zwar bei Ibrahim a.s. in Surat al-Zukhruf heißt es, und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage nicht los von dem, dem ihr dient. Was ist das? Ich sage nicht los von dem, wo ihr dient, heißt La ilaha. Das ist die Bedeutung von, es gibt keinen Gott. Außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Das ist Afarab illa alladhi fatarani. Fatarani heißt erschaffen hat, der mich erschaffen hat. Wir sagen illallah. Das ist sozusagen, damit wir sehen, diese Worte, die haben praktische Anwendung und wie sie sich immer wieder im Koran Karim zeigen. Und das Schöne ist, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam gesagt hat, illa alladhi fatarani. Das heißt, außer demjenigen, der mich erschaffen hat. Weil dieses Wort, der mich erschaffen hat, weist darauf hin, auf die Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der einzige Rabb ist, weil erschaffen ist eine Eigenschaft der Rububiyya, wie wir bereits gelernt haben, und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Rububiyya und der Uluhiyya. Denn wenn es Allah ist, der einzige Rabb ist, dann ist er auch der einzige, der Ilah ist. Aus der Rububiyya folgt kategorisch, das heißt bedingungslos, die Uluhiyya. Und dann für die letzte Ayah für heute, liebe Geschwister, gibt es eine weitere Ayah, die der Autor hier erwähnt hat. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. In dieser Ayah geht es darum, dass die Christen aus Najran zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen sind und sie wollten mit dem Propheten diskutieren über Isa alaihi salatu wassalam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die ganzen Argumente und Beweise gegeben, die er mit ihnen diskutieren soll und wie er sie überzeugen soll. Und eine Sache, die er sagen sollte, war, O Leute der Schrift, ja Ahl al-Kitab, kommt her zu einem zwischen uns und gleichem Wort. Was ist das gleiche Wort zwischen den Nasara und zwischen den Muslimen? Es ist La ilaha illallah. Es ist das gleiche Wort, weil das ist es, was Isa a.s. den Christen damals verkündet hat. Und das steht in ihrem Buch bis an den heutigen Tag als das erste Gebot, du sollst neben mir keinen anderen Gott haben. Und das ist La ilaha illallah. Und das ist es, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufrufen sollte. Nicht zu, dass wir die Frauen Hijab tragen sollen, nicht, dass sie Zinsen unterlassen sollen, nicht, dass sie Alkohol aufhören sollen, nicht, dass sie Schweinefleisch aufhören sollen zu essen, sondern zu La ilaha illallah. Weil wenn das funktioniert, dann ist alle anderen nachher leicht. Weil wenn sie nur an einen Gott glauben, nur einen dienen, ist einfach. Dann argumentiert man mit ihnen mit den Aussagen Allahs. Aber wenn sie das ablehnen, dann werden sie alles andere erst recht ablehnen und dann wird es für sie auch keine Errettung geben. Kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Das heißt, wenn der Christ sagt, nachdem du ihn zu aufgerufen hast, zu, es gibt keinen Gott außer Allah, und er sagt, nein, ich will das nicht, Allahu Akbar, was bleibt übrig außer dem Schirk? Du hast ihn ja nur zum Tawhid aufgerufen. Deswegen ist kein Problem, ihr könnt eure Religion behalten, aber wenn ihr gefragt werdet, dann seid so ehrlich und sagt, dass wir euch zu La ilaha illallah aufgerufen haben und zu nichts anderem. Surat Al-Imran, Vers Nummer 64. Das war's, was wir heute inshallah uns vornehmen wollten. Auch wenn wir teilweise ein bisschen zügig durch die Sachen durchgehen, Alhamdulillah, die Unterrichte werden ja aufgenommen und derjenige Muslim, der seine Religion lernen will, sowieso erhört sich den Unterricht nicht nur einmal an, sondern ein zweites und drittes Mal und bereitet auch den Unterricht für das nächste Mal vor, damit er inshallah ta'ala nur noch diese Lücken füllen muss, die er nicht verstanden hat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.